Meine lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern und ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Wir haben heute ein eigentümliches Thema. Aber wir haben eben gehört, warum sehen die, die ihn kennen, den lebendigen Gott, seine Tage nicht? Warum sehen die Gläubigen nicht die großen Heilstage von Gericht und Gnade, nach denen der Heilsplan Gottes, den er vor Grundlegung der Welt gefasst hat, abläuft? Warum sehen das die Gläubigen nicht? Das ist die Frage, die hier in dem 24. Kapitel eben so ergreifend vorgelesen wurde. Und die Antwort oder der letzte Teil der Antwort: obdachlos umklammern sie, die Gläubigen, die hier auf der Erde Mangel leiden, die hin und her gestoßen sind, die keine hohen Herren sind, sondern arme, gejagte und geplagte in Kälte und Not und Elend, die Unbekannten, sie umklammern als Obdachlose den Felsen, Jesus Christus. Und darüber, von den Tagen Gottes und von unserer Einstellung zu diesen Tagen und in diesen Tagen und unsere Teilnahme und Erlebnisse an diesen Tagen, wollen wir jetzt reden. Ich habe gehört, dass Geschwister da sind, die schon ziemlich bald weg müssen. Sie können dann ruhig, es ist jetzt 17 Minuten nach 7, ich will versuchen, dass mein Zeugnis bis 8 Uhr abgeschlossen ist und dass dann noch unser teurer Bruder Fosseler das Schlusswort und ein Schlussgebet mit uns sprechen kann. Dann können aber die, die weg müssen, die sollen, ohne sich stören zu lassen, dann weggehen, die zwei oder drei oder wie viele sind. Wollen wir aber versuchen, jetzt all dem, was uns der Herr zu sagen hat, zu folgen. Warum sehen die, die den Herrn kennen, seine Tage nicht? Ja, was sind denn das für Tage? Wir haben es in unserem Programm gesehen. Es ist erstens der Tag des Menschen. Zweitens ist es der Tag Jesu Christi oder der Tag Christi. Drittens ist es der Tag des Herrn oder Jahwehs, der Herrentag. Und viertens ist es der Tag Gottes für die ganze Schöpfung, der Tag Gottes. Und der Herrentag für Israel und die Nationen. Der Tag Jesu Christi für uns, die Gläubigen, die zuerst heimgeholt werden, mit Freuden, mit Wonnen. Und jetzt ist noch, ehe der Herr uns holt, der Tag des Menschen, wo der Mensch regiert. Wo die Menschen sagen, nichts ist größer als der Mensch. Seine Lüge, Gott ist größer als der Mensch. Also noch einmal, wir wollen der Reihe nach nun diese Tage Gottes sehen. Und ich erinnere an zwei Worte, wie unser lieber Bruder Fosseler jetzt drei Schriftverse nannte, nenne ich zwei Worte, die je und je die Herzen der Menschen tief bewegt haben. Es sind keine Gottesworte, es sind Menschenworte. Aber es sind Worte geladen mit einer Sehnsucht, mit einer inneren Erwartung, mit einer unerhörten Spannung, die aus der Erde Tand und Fluch und Jammer raus wollen und hinein in die wesenhafte Welt des Glaubens und der Herrlichkeit. Es sind zwei Worte von Goethe. Vor dir der Tag und hinter dir die Nacht. Vor dir der Tag und hinter dir die Nacht. Und das andere Wort der Sehnsucht: zu neuen Ufern, zu ewigen Ufern, wo leuchtend der Gottestag der Vollendung erwacht, in unvorstellbarer Schönheit. Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag. Das sind Worte, die sind in der Schrift begründet. Aber sie sind von einem Menschen als Dichter und einem Geist, der wohl einer der größten Menschengeister war, die über die Erde gingen, so ausgedrückt: vor dir der Tag und hinter dir die Nacht, zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag. Und nun will ich gleich die vier Tage nacheinander behandeln. Erstens, der erste Tag ist der Tag des Menschen. Der Tag des Menschen ist der Tag, wo der Mensch herrschen darf, regieren darf, die Welt sich einrichten darf, wie es ihm gefällt, wo Gott dem Menschen die Freiheit gelassen hat, alles zu erforschen, alles zu gestalten, alles zu verwalten, wo ein Mensch entweder mit Gott seine Wege gehen kann, wie es wenige tun, oder ohne Gott seinen Weg gehen will und geht, wie es die Masse tut. Und das müssen wir sehen. Ein Wort von Goebbels darf ich hier anführen, von diesem armen, kleinen, frechen Kerl. Ich habe von Leuten, die ihn persönlich gut kannten, gut Näheres gehört. Sein armer Mann. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, da sagte er und spielt dabei an, dass auf den Kuppelschlössern der Soldaten des Ersten Weltkriegs, ich war auch Soldat des Ersten Weltkriegs, da standen zwei Worte: mit Gott, mit Gott. Und da sagte Goebbels, den Ersten Weltkrieg haben wir mit Gottes Hilfe verloren. Den Zweiten werden wir Nationalsozialisten unter Adolf Hitler ohne Gottes Hilfe gewinnen. Darauf hat Gott seine Antwort gegeben. Wir haben kürzlich in der Langen Steinbacher Höhe, das machen wir von Zeit zu Zeit, dass wir einen guten Film vorführen. So alle Vierteljahr mal. Einen guten Film. Entweder christliche Filme oder auch einen guten Film aus der Weltgeschichte, damit die Menschen wissen, aus welchen kolossalen Tragödien wir herauskommen. Und das war der Stalingrad-Film. Ich weiß nicht, ob der hier in München schon gespielt wurde. Ich habe keine Ahnung. Ich komme ja nie ins Kino. Der Stalingrad-Film. Und das ist ein erschütternder Streifen. Der zeigt, wie grauenhaft das Erleben war. Grauenhaft. Ohne Gottes Hilfe werden wir den Krieg gewinnen. So antwortet Gott. Und das ist das Kennzeichen für die Zeiten, in der wir jetzt leben. Wir leben im Tag des Menschen. In Wirklichkeit nennt die Bibel die Zeiten, in der wir jetzt leben, die Nacht. Und sagt darüber, die Nacht ist weit vorgerückt. Und der Tag ist nahe. Denn der Tag ist die Zeit, wo Christus anwesend ist. Das ist Tag. Aber jetzt ist Christus nicht anwesend. Deshalb ist jetzt der Tag des Menschen. Der Mensch sagt, so, jetzt können wir hier mal zeigen, wer wir sind und was wir können. Nichts ist größer als der Mensch. Das war der erste Satz nach dem ersten verlorenen Weltkrieg in der ersten Sitzung, als die Regierung konstituiert wurde. Da hat, ich glaube, es war Ebert, gesagt, nichts ist größer als der Mensch. Das war schon eine Absage an Gott und war eine Vergottung des gefallenen, sündigen Menschen. Und in der Zeit leben wir. Wir leben am Tag des Menschen und dieser Tag wird genannt Nacht. Die Nacht ist weit vorgerückt. Er hat bald ein Ende. Und der Tag, das heißt die Anwesenheit Jesu, beginnt für uns mit unserer Entrückung. Dann werden wir für ewig bei dem Herrn sein. Aber hier unten vollzieht sich ein anderer Tag. Von dem werden wir auch nachher sprechen. Der erste Tag, der Tag des Menschen. Wenn in diesem Tag des Menschen, wo der Mensch aus eigenen Kräften schöpft, wenn da nicht gewisse Barrieren von Gott eingebaut wären, gewisse aufhaltende Momente, wie man das in der Kunst benennt, wenn die nicht da wären, wäre schon längst alles zusammengebrochen. Aber es sind Dinge da, die aufhalten. Und zwar ist einer da, welcher aufhält, und ist eine Sache da, die aufhält. Ihr wisst, wer aufhält und wisst, was aufhält. Und man hat seit 2000 Jahren nachgeforscht, was könnte das sein? Wer sind diese aufhaltenden Dinge? Und hat drei Antworten gefunden. Erstens, die aufhaltenden Dinge, das sind die irdischen Regierungen, die noch an Gott glauben und mit Gottes Hilfe herrschen und die Menschen glücklich machen wollen. Die irdischen Regierungen, die irdischen Ordnungen, und die sind ja bekanntlich alle, für uns zum Beispiel in Deutschland, Kaiser und Könige und so weiter, das waren ja nicht lauter Gottesmenschen. Und doch war es eine Art Ordnung und Sicherheit und Zuverlässigkeit. Da hat alles, ob Bahn oder Post oder Beamtentum, da hat alles viel mehr auf oder war ausgerichtet nach göttlichen Ordnungen, nicht als ob sie freundlich und gütig gewesen seien, durchaus nicht, waren zum Teil auch Tyrannen. Aber diese irdischen Ordnungen, die haben ein gewisses aufhaltendes Moment gebildet. Und als die zusammenbrachen 1918, beziehungsweise als ihr Thron anfing zu wanken 1914, da brachen Dämonenheere von unten und von oben über die Erde. Und da hat etwas Neues begonnen. Und das hat man geahnt, und viele haben das gesehen, dass jetzt der Tag des Menschen zu Ende geht. Und nach dem Ersten Weltkrieg kam der Zweite, der Dritte steht nahe bevor, und es ist kein Friede auf Erden. Der Tag des Menschen. Wer ist das Aufhaltende? Das waren die Ordnungen. Die wurden 1918 weggetan. Andere sagen, nein, die aufhaltenden Ordnungen sind nicht irdische Ordnungen, sondern himmlische Ordnungen. Die Himmel sind in Unruhe geraten. Die himmlischen Mächte dort oben stehen im Kampf miteinander. Und deshalb stehen auf Erden die Völker im Kampf gegeneinander. Denn jedes Volk hat seinen Engelfürsten. Und so wie dort hier oben die Engelfürsten entweder Bündnisse schließen oder gegeneinander sind, das alles wirkt sich dann auf Erden aus. Das lesen wir im Propheten Daniel und an vielen anderen Stellen. Und deshalb sagen viele Schriftausleger, nein, nicht die irdischen Ordnungen, die waren nicht viel wert als die anderen. Sozialdemokratie oder Kaiserherrschaft, beides taugt nicht viel, beides hat seine Fehler und Mängel. Aber die himmlischen Ordnungen, der Teufel hat große Wut, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat, und etwas von dieser Satanswut, der um jeden Preis zu verderben sucht, auf alle Wege, durch alles, was ihm zu Gebote steht. Das ist das Aufhaltende, was wir jetzt sehen. Die Himmelsmächte sind erschüttert, keine Ordnung mehr dort oben, alles durcheinander geraten, das Wetter auch. Im Winter wird es warm, im Sommer wird es kalt. Bis hinein in viele, viele Einzelheiten kann man das jetzt nachweisen. In der Kunst, in der Technik, in der Wissenschaft, in der Industrie, im Handel und Wandel, im Verkehr, in allem sind die Gefüge der Ordnung ins Wanken, ins Brechen, ins Bersten geraten. Ist alles faul. Alles oberfaul. Man wundert sich, dass auch der ganze Kram zusammenhält und auch nicht zusammenbricht. Das Aufhaltende sind die himmlischen Ordnungen, sagen andere. Die sind ins Wanken geraten. Und die Dritten sagen, nein, weder die irdischen Ordnungen der Menschen, noch die himmlischen der Engel und Dämonen, sondern das, was aufhält, dass die Erde noch nicht einem Chaos gleicht, noch nicht sich gegenseitig zerfleischt und umkommt in ihrem Wahnsinn, in ihrer Selbstvernichtung. Dachten wir mal, die Beatles zum Beispiel, diese Affentiere, Affenmenschen, ja, das ist doch Wahnsinn, was die machen. Die stinken, laufen da rum, arbeiten nichts und sind fast alle süchtig. Nicht nur dem Nikotin, auch dem Opium und der Sexualität, sind süchtig und zerstören sich selbst. Die vernichten sich selbst. Ja. Aber der Staat unternimmt nichts dagegen, weil er nicht durchschaut, weil er nicht weiß, wo anfangen, wo aufhören. Weil er Angst hat vor seiner eigenen Courage. Deshalb. Nein, das Aufhaltende, das ist die Gemeinde des Leibes Christi und ist der Heilige Geist, der in ihr wohnt. Das ist das Aufhaltende. Und wenn die Gemeinde entrückt ist und wenn damit auch der Heilige Geist, der jetzt in uns wohnt, nicht in Rom und nicht in Wittenberg, sondern in uns, die wir glauben, in unseren Herzen, wenn der Heilige Geist, der Aufhaltende, und die Gemeinde, das Aufhaltende, hinweggenommen sind, dann entsteht hier ein leerer Raum, man nennt das ein Vakuum. Und jedes Vakuum, das zieht zieht die Kräfte, die in der Nähe sind, an. Was am stärksten drückt, das kommt dann herein. Und was am stärksten drückt, das ist der Fürst der Gewalt der Luft. Das ist Satan. Die satanischen Mächte, die brechen dann herein in dieses entstandene Vakuum, weil der Heilige Geist und die Gemeinde entrückt sind. Und dann kommt auf Erden das Schreckliche, was ich nachher schildern werde, am Tag des Herrn. Aber bleiben wir noch einen Augenblick beim Tag des Menschen. Der Tag des Menschen. Es steht im 115. Psalm, Vers 16, Gott hat die Himmel, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Und wir lesen nach der Zerstörung des Turmbaus zu Babel, nun lässt Gott alles geschehen, nach der Zerstreuung der Völker und so weiter, was die Menschen ersinnen. Das lässt Gott geschehen. Gut, gut. Macht's. Ich glaube deshalb an eine Landung auf dem Mond. Ich glaube an eine Kontaktnahme mit den Mächten der anderen Himmel. Diese Mächte, die sind für dies Christus auch gestorben, aber die sind noch nicht an der Reihe zur Errettung. Die kommen später dran. Das ist eine unserer Zukunftsaufgaben, die wir den Körper oder Leib des Christus bilden. Und deshalb kommen von diesen Himmelsbotschaften, hört man nie etwas von Christus. Hört man nie etwas von dem Gott und Vater, niemals, sondern das sind alles Versuche der Geschöpfe, die Welt in Ordnung zu bringen. Aber darauf will ich nicht eingehen, so interessant das auch ist. Die fliegenden Untertassen sind kein Schwindel. Da ist viel Wahres dran. Natürlich wird damit auch viel Schwindel getrieben, wenn irgend so ein Psychopath sagt, ich habe das gesehen und habe gar nichts gesehen. Aber wenn viele Menschen, darunter höhere Gläubige, höhere Offiziere Amerikas, wenn die mit den Bewohnern solcher fliegenden Untertassen Gespräche hatten und Kontakt nahmen, können wir nicht sagen, das sind alles Schwindler und Lügner und Gauner. Das können wir nicht sagen. Ich will dieses Kapitel jetzt nicht anschneiden. In letzter Zeit hat man nicht mehr viel gehört, aber es wird bald wieder einsetzen. Wird bald wieder einsetzen. Denkt an mich. Meine Freunde, der Tag des Menschen ist bald zu Ende. Der Mensch hat bewiesen, dass jede Regierungsform, die er hat, bankrott gemacht hat. Die Tyrannei, die Herrschaft Einzelner, die Demokratie, die Herrschaft der Menge, alles hat bankrott gemacht. Keine Regierung hat die Wünsche und die Sehnsucht der Völker gestillt. Und jede Regierung, die kam, war schlechter als die vorhergehende. Ja. Ich sage jetzt nicht, wir haben eine schlechte Regierung, durchaus nicht. Ich habe jetzt das Lebens, die Jugendbeschreibung von Kiesinger gelesen und war tief, tief beeindruckt von dem, was ich da las. In einem ganz kleinen Heftchen in der Schweiz wurde mir es gezeigt. Tief beeindruckt. Ja, ich will davon nichts erzählen, um die Zeit für unser Thema zu haben. Sonst hätte ich euch ein paar wunderschöne Anekdoten erzählt. Ja, der Tag des Menschen ist der Tag, wo der Mensch ohne Gott und gegen Gott regieren, herrschen, verwalten und seine Pläne entfalten kann. Dass darunter immer einzelne Gläubige stecken, das ist eine zweite Frage. Aber die Grund- und Tendenzrichtung ist die Gottlosigkeit. Da dürfen wir uns gar nicht wundern. Und das geht alles mit rasantem Sturz seinem Ende entgegen. Meine Freunde, da leben wir. Und wer das nicht sieht, warum sehen die, die den Herrn kennen, seine Tage nicht? Wir leben am Tag des Menschen. Der Tag des Menschen bedeutet immer Bankrott und Zerbruch, Enttäuschung, Vernichtung, Untergang. Der Mensch kann nicht anders. Er muss sündigen. Er ist beschlossen unter das Gesetz der Sünde und eingeschlossen in den Raum des Unglaubens und Ungehorsams. Das hat Gott so gemacht. Wisst ihr auch warum? Wisst ihr, warum Gott alle hineingeschlossen hat in diesen finsteren, grausamen Raum des Unglaubens, des Ungehorsams? Damit er sich aller erbarme, deshalb. Gott hat alle in den Unglauben eingeschlossen, damit er sich aller erbarme. Und das ist dann ein anderer Tag, wo er sich aller erbarmt. Warum sehen die, die ihn kennen, den lebendigen Gott, ihr Gläubigen, ihr Kinder Gottes, warum sehen wir seine Tage nicht? Das ist die Frage, die wir vorhin vorgelesen bekamen. Der Tag des Menschen war Nummer eins. Zweitens, nach dem Tag des Menschen, der aufgehalten wird, der
wer nicht alles in den Bankrott abrutschen lässt, durch Auflösung der irdischen Ordnungen, durch Auflösung der himmlischen Ordnungen, durch Nervositäten der Himmel und durch die Hinwegnahme des Leibes Christi, der Gemeinde, das ist die Gesamtzahl all derer, die an Jesus glauben. Ob die katholisch oder evangelisch sind, oder Baptisten oder Methodisten oder Heilsarmee oder Pfingstler, oder das spielt gar keine Rolle. Gar keine Rolle. Wir haben ja nebenan hier eine Versammlung von Bibelforschern heute Abend. Ich bin mal reingegangen und habe gesagt, ja, wer sind Sie und so weiter. Ich kenne führende Bibelforscher, rechtliche Bibelforscher, die ausgetreten sind und jetzt den Weg mit uns gehen, den Weg des vollen Evangeliums. Aber wir wollen sie nicht schmähen. Jeder Mensch wird gerichtet nach dem Licht, nach der Klarheit, die er hat. Wir wollen vorsichtig sein. Wir können nicht sortieren. Es gibt überall Menschen, deren Herz brennt für den lebendigen Gott. Einfache Menschen oft. Aber sie sehen seine Tage nicht. Sehen seine Tage nicht. Ja. Und denen dürfen wir denn dienen. Denen dürfen wir sagen. Die dürfen wir weiterhelfen. Das sind die Klarheit des Geistes, die Freude des Heils, die Vollmacht des Zeugnisses hineinwachsen dürfen. Ja. Ich sage, das Aufhaltende wird weggetan. Und an diesem Tag des Menschen, da besteht unser Hauptdienst in Gebet, Fürbitte, Dank, Lob und Bezeugen der vollen Erlösung in Christo Jesu, die sich auswirkt nach Geist und Seele und Leib an denen, die an ihn glauben, die sich an ihn hängen. Obdachlose sind wir alle. Wir haben kein Dach über uns. Wir merken die Welt. Es liegt was in der Luft und wir sind ein Obdach. Ob heißt ja über, ein Überdach. Aber eins tun wir. Obdachlos umklammern wir den Felsen, den Christus, den umklammern wir und sagen, Herr Jesus, in dir habe ich alles. Ich bin arm und schwach und hin und her geworfen. Ich bin vom Gesetz der Sünde geplagt. Ich bin durch meine Erbanlagen gequält. Und ich bin ein armer Tropf in mir. Und aus mir wird nichts, wenn du nicht mehr hilfst. Obdachlos umklammern wir den Felsen. Wenn ich euch nur dieses eine Wort heute Abend mitgeben könnte, in eure Herzen wie ein Treibstachel, sagt die Schrift, hineinschlagen könnte. Die Worte der Weisen sind wie Treibstachel eingeschlagen. Obdachlos, jawohl, wir sind obdachlos. Wir sind hin und her geworfen von Fressen und Saufen und von der Unzucht, die Welt immer mehr ins Tierische krankhaft hineinzieht und von all den Kräften, die uns umgeben und die gegen uns anprallen und die wir nicht beseitigen können. Wir stehen drin in einer Turbulenz, in einem Tohuwabohu ohne Gleichen. Aber wir umklammern den Felsen. Der Fels aber ist der Christus. 1. Korinther 10, Vers 4. Das ist der Tag des Menschen. Der ist bald zu Ende, denn die aufhaltenden Momente, irdische Ordnungen, himmlische Ordnungen, Gemeinde und Heiliger Geist, sind oder werden bald hinweggetan. Mit Gebet und Fürbitte, Dank und Lob, halten wir den vollbrachten Sieg von Golgatha und den Sieg in der Auferstehung fest und klammern uns daran, an ihn, den Felsen. Das ist unsere Stellung. Und sagen es denen, die es hören wollen. Und die große Masse, die es nicht hören will, da können wir nicht helfen. Die kommt später dran. Die kommt später dran. Mit der kommt Gott auch zum Ziel, meine Freunde. Zweitens, der zweite Tag ist der Tag Jesu Christi oder der Tag Christi. Das ist der Freuden- und Ehrentag Christi, wo er seine Ehre oder seine Doxa, heißt das im Griechischen, oder seine Herrlichkeit empfängt. Wo der Herr Jesus, der jetzt als gliederloses Haupt zu Rechten des Vaters thront, wo der Herr niederkommt in Wolken des Himmels. Nicht Wolken der Erde, die sind da unten, aber die Wolken des Himmels, die sind höher. Und wo wir, die wir glauben, entweder als tote, gestorbene Gläubige aus den Gräbern auferweckt werden, und danach, vielleicht 40 Tage danach, könnte sein, aus verschiedenen Vorbildern der Schrift, auf die ich jetzt nicht eingehen kann. Danach werden die, die Lebenden, also wir, die wir glauben, oder die unter uns, die glauben, wir werden dann zusammen mit denen, die schon vorher auferstanden sind, werden mit denen vereint und werden hinaufgerückt werden in Wolken des Himmels entgegen dem Herrn und mit ihm Vereinigten werden bei ihm sein alle Zeit. Und auf diesen Tag, da freut sich der Herr. Und wenn ihr wüsstet, meine Brüder und Schwestern, was an diesem Tag geschieht, wenn wir herausgenommen sind aus diesem Leib der Sünde und des Todes, wenn wir Kinder Gottes sind, die anderen nicht, die nicht glauben, die sich nicht für Christus ganz entschieden haben und ihr Leben total ihm gegeben haben und jeden Tag und jede Nacht neu weihen, Herr Jesus, ich bin dein, mach mit mir, was du willst, aber bring mich zum Ziel der Herrlichkeit. Wer so eingestellt ist, der wird entrückt. Der kann noch manche Fehler haben und Schwächen. Manche Charakteranlage als Erbmasse, die gar nicht gut ist und ihm und anderen viel Mühe macht. Aber wenn sein Herz am Herzen Jesu hängt, wenn er ein Eisennagel ist, der von den Magneten angezogen wird und kein Holznagel, der da unten liegen bleibt, wenn der Schuster seinen Schustertisch reinigt und sortiert. Wenn wir den Herrn lieben mehr als uns selbst, wenn Jesus unser Heiland ist, auch wenn wir krumme und rostige Eisennägel sind, aber wenn wir Eisennägel sind, das heißt, wenn sein Leben in uns ist, wenn unser Herz ihm gehört, so wie sein Herz uns gehört, dann werden wir hinaufgenommen. Und das wird wunderschön sein. Das wird unbeschreiblich sein. Unvorstellbar. Ach, ich würde euch jetzt das gern schildern, aber meine Wortschatz ist zu gering. Er reicht nicht aus, um das darzustellen. Und selbst ein Paulus musste sagen, ich hörte unaussprechliche Worte im dritten Himmel, die keinem Menschen zustehen zu hören. Selbst ein Paulus musste das sagen. Wissen mal, wer wir arme Toren. Wir, die wir obdachlos sind und umklammern den Felsen. Unser einziger Halt, unsere einzige Hoffnung, unsere einzige Kraft, unsere einzige Freude und Friede und Glückseligkeit ist der Felsen, Jesus Christus. Genau wie es mein lieber Bruder Otto vorhin gesagt hat. Genau, genau so. Meine Freunde, der zweite Tag, also der Tag Jesu Christi, ist der Freudentag und der Ehrentag Jesu. Nun könnte ich euch eine Fülle von Bibelstellen vorlesen. Das ist der Tag, wo er uns holt. Denn er hat das Haupt Sehnsucht nach uns, seinem Körper und seinen Gliedern. Denn er kann die großen Rettungsaktionen der Welt, die er erst begonnen hat, als er auf Erden war, als der Jesus auf Erden war, da lesen wir, er fing an zu tun und zu lehren. Da hat er da dann blinden sehend gemacht und dort hat er einen tauben hörend gemacht und dort hat er Gelähmte geheilt und so weiter. Hat auch mal 4.000 und mal 5.000 gespeist und hat auch Tote lebendig gemacht, einige drei. Ja, der wird einmal alle Toten lebendig machen, alle erneuern. Aber das kann er erst dann, wenn er seinen Körper oder seine Glieder hat. Und sein Körper, ach, dass ihr das begreifen könntet, dass ich euch das so tief ins Herz hinein sagen könnte, dass ihr es nie wieder vergesst. Wenn Jesus Christus zu Rechten des Vaters das Haupt über die Gemeinde und das Haupt über das Weltenall, wenn der seinen Körper hat, dich und mich und alle, die an ihn glauben, dann kann er das, was er hier anfing, zu Ende führen, durchführen im Großen. Und dann kommen wunderbare Zeiten, von denen ich nachher auch noch ein Wort sagen werde. Der Tag Jesu Christi ist das zweite, ist der Freuden- oder Ehrentag unseres Herrn und Heilandes. Und darüber redet die Schrift sehr, sehr viel. Ich kann unmöglich jetzt die einzelnen Schriftstellen nennen oder vorlesen oder auch auswendig aufsagen, sondern ich will euch nur sagen, von diesem Freudentag oder von dem Tag Jesu Christi oder dem Tag Christi ist viel die Rede. Bis auf den Tag Jesu Christi, bis auf den Tag Christi wird er euch tadellos bewahren. Er kann nicht nur retten, er kann auch bewahren. Er kann nicht nur bewahren, er kann auch vollenden und wird vollenden. Uns zuerst, denn wir sind sein Körper, sein Leib. Wir werden zuerst vollendet. Und dann kommen wir zu dem dritten Tag. Jetzt kommt der dritte Tag. Der dritte Tag ist der Tag des Herrn. Am Tag des Herrn, das heißt eigentlich am Tag Jahwehs, Jahweh, das heißt der Heiligseiende. Das ist ein Tag, wo sein Volk Israel durch tiefe Gerichte geht. Durch Gerichte durch Verfolgungen gegen die das, was Hitler angetan hat, der Millionen verbrannte, vergaste, verfolgte, grausam, unsagbar in den KZs. Das muss man mal gesehen haben, welch eine Sünde unser Volk begangen hat. Und wir haben den Mund gehalten und haben geschwiegen und haben getan, ja, damit habe ich nichts zu tun. Wir waren alle Feiglinge. Alle. Ich habe Angst gehabt, die verbrennen meine geisteskranke Frau und meine Kinder stehen da und so weiter. Und habe aufs Maul gehalten. Obgleich ich von der Gestapo ein paar Mal vorgeladen und verfolgt war. Also, sprechen wir nicht darüber. Jedenfalls, der Tag des Herrn bricht dann an, wenn die Gemeinde vollendet ist. Und dieser Tag des Herrn umschließt erstens die Drangsalzzeit von 2 mal 3,5 Jahren. Ihr werdet sagen, wie kann man sich so umständlich ausdrücken, 2 mal 3,5? Man sagt eigentlich 7 Jahren. Ja, die Schrift sagt 2 mal 3,5 Jahren. Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit. Eine Zeit, ein Jahr, Zeiten, 2 Jahre und eine halbe, 3,5 Jahren. Und in den ersten 3,5 Jahren, wenn die Gemeinde weg ist, da ist eine Freude, so ähnlich wie als der Nationalsozialismus kam, 1933. Oh, da viele Jugend, endlich kommt der Befreier, jetzt wird es wunderschön, jetzt bekommen wir unsere Kolonien wieder und jetzt wird alles herrlich und jetzt werden die Lumpen verkabunden und die Zigeuner und so weiter und so weiter. Die haben dann nichts mehr bei uns zu suchen. Und dann kam nachher der Schrecken. Meine Freunde, so ähnlich ist es auch am Tag des Herrn. Die ersten 3,5 Jahre, da herrscht Satan mit List. Da werden sie sagen, das ist der große Ritter, das. Da muss jeder an seinen Fernseher, muss er dann die Reden hören, die der falsche Prophet hält. Und das wird aber kontrolliert, ob auch wirklich alle hören, wie denen, die nicht hören. Das wird noch viel schlimmer wie zu Hitlers Zeiten. Da war der Hitler nur ein harmloser Waisenknabe gegen den kommenden Herrscher, gegen das Tier in der Endzeit. Das Tier wird dann regieren. Zuerst mit List. Und da werden die Menschen sagen, so, jetzt wird's schön, endlich. Diese Frommen, die uns gar kein Vergnügen gönnten, die sind weg. Und jetzt können wir uns ausleben, wie wir wollen. Das wird so die Stimmung sein. Und das ist der Anfang für die zweiten 3,5 Jahre, da herrscht er mit brutaler Gewaltenverfolgung ohne Gleichen. Ich will das jetzt nicht aufzählen, was da alles geschieht, vielleicht etwas nennen, was euch interessiert. Es steht geschrieben, dass alle Propheten getötet werden in Jerusalem. Und da werdet ihr sagen, das stimmt ja gar nicht. Der Elias, der ist nicht getötet worden in Jerusalem, der ist in einem feurigen Wagen zum Himmel gefahren. Und der Moses, der ist auch nicht gestorben in Jerusalem. Es war einer der größten Propheten, der Moses. Der ist gestorben am Kuss Gottes oder am Munde Gottes. Das hebräische Wort heißt Mund und der Kuss der Moses. Na, stimmt, die sind nicht gestorben. Aber die werden noch sterben. Sind der Moses und der Elias schon einmal erschienen? Wo? Werk der Verklärung. Die werden noch einmal erscheinen in Jerusalem. Und dann werden sie umgebracht werden. Und ihre Leichen werden 3 Tage auf der Straße liegen. Die Leute werden sich Geschenke machen und sagen, ah, diese frommen Gauner und Betrüger und Schwindler, die uns das Leben und die Lust des Daseins nicht gönnen, die sind jetzt beseitigt. Das wird kommen. Das berichtet die Schrift. Ich hebe eben nur eins heraus. Ich könnte ja 100 solcher Dinge herausheben. Nur müssten wir dann unsere Bibel nehmen und müssten das aufschlagen und nachlesen und dann bekämen wir ein erschreckendes, gewaltiges Bild. Der Tag des Herrn ist der Gerichtstag und dann ist die Gemeinde vollendet. Ich lese euch aber ein paar Stellen vor. Ja. Dadurch, dass nun dieser Tag des Herrn kommt, da werden die Menschen nicht etwa besser. Man meint, wenn es mal den Menschen ganz schlecht geht, da werden sie gebeugt und werden besser. Es ist nicht wahr. Die werden nicht besser. Die jetzt nicht sich von ihren Sünden lösen lassen. Und jetzt werden die 4 Sünden der Endzeit genannt, die lese ich gleich vor, die sich nicht lösen lassen, die werden auch nicht gelöst, wenn sie zunächst in die Hölle geworfen werden. Leiden verändern keine Menschen. Jesus verändert die Menschen. Jesus sagt, ich mache alles neu. Aber wer nicht darauf eingeht, der sich nicht von Jesus lösen lässt von seinen Sünden, der wird in tiefe Leiden und in tiefe Drangsale hineingeworfen werden. Und dadurch wird der Mensch zunächst noch nicht verändert. Er wird so arm, so jämmerlich, dass er anfängt zu schreien nach dem lebendigen Gott. Aber das kann Jahrtausende dauern. Das kann Jahrtausende dauern. Jawohl, Äonen. Aber ich lese euch wenigstens ein Wort, um das zu beweisen, was ich eben sage. Offenbarung 9, Vers 20 und 21. Bitte hören wir Offenbarung 9. Und da wird geschildert von den Plagen, die über die Menschen kommen. Das war ja schon einmal in Ägypten. Ägypten war ein Vorbild auf die Plagen, die in der Endzeit kommen. Denn alles, was geschehen ist, wird wieder geschehen. Und alles, was in Zukunft geschieht, ist schon längst vorher geschehen. Da kommen die Plagen über die Menschheit. Und jetzt hört mal gut zu. Und die übrigen der Menschen, welche durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht anbeteten die Dämonen und die goldenen und silbernen und ehernen und steinernen und hölzernen Götzenbilder. Vom Fernsehapparat bis zur freien Liebe. Sie haben nicht Buße getan, sondern sie haben weiterhin die Dämonen angebetet und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzenbilder. Und die weder sehen noch hören noch wandeln können. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten. Mörder, alle Menschen sind Mörder. Wer seinen Bruder nicht liebt, ist ein Totschläger. Und wer seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Wer von euch hat auch nicht seinen Bruder gehasst? Seinen leiblichen Bruder oder seine leibliche Schwester oder seinen Bruder im Glauben? Da haben wir uns alle schon, ohne dass wir es wussten, schon als Kinder versündigt. Schon Kinder, kleine Kinder, die können hassen. Mit einem unvorstellbaren Hass. Kleine Kerle von 4, 5, 6, 8 Jahren. Das ist unglaublich. Ich könnte erzählen, grauenhaft, wie groß die Macht der Sünde ist. Sie haben nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien. Das gibt es doch heute gar nicht mehr. Habt ihr eine Ahnung, was es heute gibt? An Magie, an Pendeln, an Horoskopstellen, an spiritistischen Kundgebungen angeblich Verstorbener sind in Wirklichkeit Dämonen, betrügerische Geister. Wir leben in einem magischen Jahrhundert. Es gibt eine schwarze Magie und es gibt eine weiße Magie. Die schwarze Magie ist die von Dämonen zur Bosheit und die weiße Magie ist Engelsdienst. Aber über diese Dinge will ich nicht reden. Das sind gewaltige Tatsachen, unter denen die Menschheit zerschlagen wird. Sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, von ihren Zaubereien, von ihren Hurereien und von ihren Diebstählen. Taten nicht Buße. Taten nicht Buße. Trotz der furchtbaren Schläge, Gerichtsschläge, die über sie gegangen sind und noch über sie kommen. Taten nicht Buße. Buße kann man nur tun, wenn man sein Herz der Liebe Gottes öffnet. Dann kann man Buße tun. Wenn man sieht, wie Gott uns liebt, wie er in seinem Sohn uns alles gegeben hat, sich selbst, wie er uns alles schenken will und nach unser Herz schreit, was es in den Dingen dieser Welt, in dem Betrug der Sünde niemals bekommt, wenn man das einzieht. Durch den Heiligen Geist, das ist Buße. Und die hier, die taten nicht Buße. Und das sind die vier Sünden der Endzeit, ich nenne sie noch einmal. Mord, Zauberei, Hurerei, Diebstahl. Die Diebe, die werden ja verherrlicht. In den Filmen, in den Romanen, ja, da spielen heute die Huren die Hauptrolle. Ja. Guckt mal den Stern an. Ich habe jetzt, als ich hierher fuhr, lag irgendwo auf dem Platz, hat jemand seine Zeitschrift liegen lassen. Da habe ich gesagt, ich möchte doch mal das mir angucken. Das waren ja lauter nackte Weiber, von vorne bis hinten. Alles abgestellt und alles krampfhaft, unnatürlich, bis zur Qual gesteigert, den Sexus. Das ist ja grauenhaft. Was sind das für arme, gequälte Geschöpfe? Aber die werden verherrlicht. Die Huren werden verherrlicht. Die ehebare Dirne von Sartre. Die ehebare Dirne. Also die Huren vom Beruf. Das ist eine ehebare Frau, soll man einer was sagen. Und das lesen heute die Unter- und Oberprimanerinnen der höheren Schule. Ich weiß das, ich weiß doch das. Ja. Meine Freunde, wir sind im Abrutschen. Nein, wir sind nicht im Abrutschen, wir sind im Absturz. Wenn man rutscht, dann geht das noch so langsam. Aber bei einem Sturz, da geht's runter. Die taten nicht Buße. Deshalb ist die große Gnade, dass wir heute die Möglichkeit haben, von der Liebe Gottes uns überwinden zu lassen. Von dem Kreuz Christi, dass wir durchschauen, die erlösenden Kräfte in unser Leben zu nehmen und reine und frohe und glückliche Menschen werden. Die anfangen aufzuatmen, die all den Schmutz, die all den Dreck, die all die Angst, die all die Verkrampfung, die all die Belastung, die all den Wahnsinn, die all die Schizophrenie loswerden und hineinkommen in die Klarheit und Schönheit und Reinheit und Kraft des Heiligen Geistes. Das gibt es, das gibt es. In einem Maße, wie man es gar nicht ausdrücken kann. Und zwar die Elendesten zuerst, die Allerelendesten, die Allerverworfensten, die kommen zuerst an. Der Erste, der ins Paradies kam, das war ein Mörder. Ja, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wann wäre das? Und der Herr Jesus sagt, die Huren und Zöllner, die kommen vor den Schriftgelehrten und Pharisäern. Das weiß Gott. Ach, das sind Dinge, die bewegen uns, die erregen uns. Ja, das ist also der Tag des Herrn. Nun will ich euch doch wenigstens, ach ja, ich will euch wenigstens zwei Stellen vorlesen aus einem Propheten, den ihr vielleicht noch nie gelesen habt. Aus dem Zephania. Aus dem Zephania. Müssen Sie gehen, ja. Auf Wiedersehen. Gott segne Sie. Aus dem Zephania lese ich zwei Stellen vor. Ich könnte jetzt aus dem Obadja vorlesen, aus dem Jesajas und aus dem Joel und aus dem Malachi und viele Stellen. Aber ich will nur zwei aus dem Zephania, weil dieses Buch vielleicht sehr wenig bekannt ist. Ich lese Zephania, Kapitel 1, Vers 14 bis 18. Zephania 1, Vers 14 bis 18. Und da heißt es: Nahe ist der große Tag des Herrn, oder der Tag Jahwes auf Hebräisch. Das ist ja der dritte, den wir jetzt haben. Nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe und eilt sehr. Hörsch, der Tag des Herrn bitterlich schreit dort der Held. Ja, das ist der Antichrist, das ist das Tier. Schreien bitterlich, weil jetzt Christus eingreift und die Zügel der Weltregierung in die Hände nimmt. Ein Tag des Grimmes ist dieser Tag. Heute haben wir den Tag der Gnade. Heute heißt die Botschaft, komm zum Heiland mit deinen Sünden, mit deiner Angst, mit deiner Not, mit deiner Schuld, mit deinen Verfehlungen. Komm, komm, alles wird dir vergeben. Du wirst so rein sein, als hättest du nie gesündigt. Der Herr nimmt dich an sein Herz und gibt dir den Kuss der Liebe. Und wenn du der Verlorenste wärst, du darfst kommen, wie du bist. Das ist heute, heute, jetzt, in diesem Abend auch. Aber es dauert nicht mehr lang. Dann kommt dieser Tag und er ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Drangsal. Das ist die große Drangsalzeit und der Bedrängnis, ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreies, wieder die festen Städte und wieder die hohen Zinnen. Und ich werde die Menschen ängstigen und sie werden einhergehen wie die Blinden, weil sie gegen den Herrn gesündigt haben. Und ihr Blut wird verschüttet werden wie Staub und ihr Fleisch wie Kot. So steht's da, wirklich, so steht's da. Auch in der Elberfelder Übersetzung und im Urtext. Ihr Fleisch wie Kot, so wird dein Fleisch und dein Blut geachtet werden, wenn du nicht entrückt wirst. Wenn du nicht dich dem Heiland gibst, ist das Los der übrigen Menschheit. Ich lese zu Ende. Auch ihr Silber und ihr Gold wird sie nicht erretten können am Tage des Grimmes des Herrn. Und durch das Feuer seines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Denn ein Ende, also es heißt hier auch, kann auch heißen Land, Das hebräische Wort heißt Eretz. Und Eretz kann heißen Land, Israel im engeren Sinn, heißt aber auch Erde im Gegensatz zu den Wassermassen. Ich sage das nebenbei, dass ihr nicht meint, ich lese da etwas Falsches vor oder ich bringe da was hinein, was gar nicht da steht. Nein, nein, ich hüte mich. Ich sage euch, was da steht, durch das Feuer seines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Denn da ein Ende, ja, ein letztliches Ende wird er, der lebendige Gott, machen. Mit allen Bewohnern der Erde. Oh, das ist der Tag des Herrn. Das ist ein Wort aus Zephania. Und da, von solchen Worten ist das Alte Testament und das Neue Testament, auch zum Beispiel Matthäus 24 und diese großen Kapitel voll. Und wer die unterschlägt, der begeht ein Unrecht. Wir verkündigen nicht nur, ach, der liebe Heiland, ja, der liebe Heiland, der macht alles rot. So kindisch sind wir nicht. Wir sagen den ganzen Christus mit seiner Herrlichkeit und Schönheit und Macht und Gewalt und Würde. Aber lasst mich jetzt noch ein paar Verse nur vorlesen aus dem gleichen Kapitel Zephania, aus dem gleichen Buch Zephania, Kapitel 3. Und da lese ich zuerst Vers 8 und 9 und dann Vers 14 bis 17. Also Zephania 3, 8 und 9. Darum harret auf mich, spricht Jahweh, auf den Tag, da ich mich aufmache zur Beute. Jetzt vergleicht er sich mit einem Heerführer, der einbricht in ein feindliches Land und alles erobert und als Beute mit sich schleppt. Da ich mich aufmache zur Beute. Denn mein Rechtsspruch ist, die Nationen zu versammeln. Zuerst Israel, jawohl, aber dann auch die Völker, die Nationen zu versammeln. Die Königreiche zusammenzubringen, um meinen Grimm über sie auszugießen. Die ganze Glut meines Zornes. Ja, grauenhaft. Jawohl, so ist Gott. Unser Gott, deiner und meiner, ist ein verzehrendes Feuer. Irren wir uns nicht. Gott lässt sich nicht schwotten. Die ganze Glut meines Zornes. Denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Oh, mit all ihren Bauwerken, mit all ihren Kunstgegenständen, mit all ihrem Tamtam, mit all ihrem Klamauk, mit all ihren Reklamen, Propaganda und ihren Lügnereien. Wird alles verbrennen. Mehr ist es auch nicht wert. Richte dich darauf ein, es wird alles verbrennen. Alles. Alles. Und dann bist du ein gelöster Mensch und umklammerst den Felsen. So, das waren die Verse 8 und 9. Und jetzt lese ich noch die beiden Verse, die drei Verse, 14, 15, 16, 17, vier Verse, 14 bis 17. Zephania 3, 14 bis 17. Jubele, Tochter Zion. Aha, Israel ist dann errettet, wenn die Nationen ins Gericht kommen. Israel wird bald errettet. Israel ist ja schon ein Volk. Israel ist ja schon beisammen. Es gibt ja schon ein Volk Israel. Über Nacht ist das gekommen, vom 14. auf 15. Mai 1948. Über Nacht. Und so wird einmal Israel in einer Nacht errettet werden. Ein Vorbild dafür haben wir am Pfingsten. Da kam der Heilige Geist, als der Petrus predigte. Und mit einem Schlag wurden 3000 gläubig. Das kann Gott. Das kann Gott. Jubele, Tochter Zion. Jauchze, Israel. Freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Der Herr hat deine Gerichte weggenommen. Die bleiben nicht ewig. Die Gerichte über Israel dauern nur 7 Jahre. Und dann geht Israel ein ins tausendjährige Friedensreich. Und das ist dann der Tag des Herrn im eigentlichen Sinne. Und vorher der Gerichtstag, das war nur die Einleitung, die Pforte. Israel geht durch die große Drangsal in seiner Herrlichkeit des tausendjährigen Reiches. Und du und ich, wir gehen durch tägliche Drangsale in unsere Herrlichkeit, die größer ist als die Israels. Denn ich sterbe täglich, schreibt Paulus, und wir sind seine Nachahmer. Ich lese den Vers zu Ende. Jehova hat deine Gerichte weggenommen, deinen Feind weggefegt. Der König Israels, Yahweh, ist in deiner Mitte. Du wirst kein Unglück mehr sehen. An jenem Tage wird zu Jerusalem gesagt werden, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht erschlaffen. Yahweh, dein Edel, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein rettender Held. Er freut sich über dich mit Wonne, er schweigt in seiner Liebe, er frohlockt über dich mit Jubel. Gott wird einmal frohlocken und sich freuen von Jubel und Wonne und Seligkeit über sein Volk Israel, das vorher eine Hure war, das jetzt sein Weib ist, das er angenommen hat. Ach, was ist das so schön. Das alles gehört zum Tag des Herrn. Könnt ihr noch viel darüber sagen? Ich komme zum Ende. Viertens, der Tag Gottes. Wir haben bis jetzt gesehen, der Tag des Menschen, der Tag Jesu Christi oder der Tag Christi, der Tag des Herrn für Israel und die Völker, und jetzt kommt der Tag Gottes, der ist für das Weltall. Was geschieht denn da? Tag Gottes. Ich lese es euch vor. Ich lese es euch vor. Ich könnte es jetzt auch schildern, mit etwas Fantasie euch ausmalen, wenn ihr eine Schulklasse wäret, so von 15, 16, 17 Jahren, so die obersten Klassen, dann würde ich das so euch ausmalen. Das will ich nicht. Ich sage euch Gottes Wort, damit niemand in der Gefahr steht zu sagen, der Bruder Heller hat gesagt. Nein, die Schrift sagt, es steht geschrieben. Hören wir über den Tag Gottes. Ich lese nur drei Verse vor. 2. Petri 3, 12 bis 14. 2. Petri 3, 12 bis 14. Hört mit hörenden Ohren und geöffnetem Herzen. Ihr erwartet und beschleuniget die Ankunft des Tages Gottes. Wir warten auf den Tag Gottes. Schreibt Petrus seinen Briefempfänger. Auch wir warten auf den Tag Gottes. Aber vorher warten wir auf den Herrn Jesus. Wir rufen nicht, Tag Gottes komme bald. Der kommt auch. Wir rufen jetzt, Herr Jesus komme bald. Denn wir warten auf den Tag, der uns herausnimmt. In einem Augenblick aus diesem Leib der Sünde und des Todes hinein in die Gleichgestalt seiner strahlenden Reinheit, seiner glückseligen Schönheit, seiner Gottesgleichheit, stellt er uns hinein. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und werden ihm gleich sein. Und darauf freut sich der Herr. Und du freust dich nicht? Du freust dich nicht? Oh, wir sollten uns tief freuen, wenn wir das wüssten, wenn wir in diesen Dingen leben würden. Da würde eine Freude unser Herz durchfluten. Unaussprechlich groß und wunderbar. Aber dieser Tag Jesu Christi, der ist ja, der dauert ja nicht lang. Wir sind dann bei ihm ewig. Doch, das heißt doch, der dauert ewig. Der hört nie mehr auf. Die Liebe hört nimmer auf. Das ist der Freudentag endloser Liebe bei Gott. Der beginnt mit uns, wenn wir hinweggenommen werden. Wenn jemand gehen muss, es ist 9:09, ich bin aber gleich fertig. Ja, ich bitte euch, da zu bleiben bis zum Schluss, zum Schlusswort, zum Schlussgebet. Wir wollen bald abschließen. Ich lese jetzt meine Stelle zu Ende. 2. Petri 3, 12. Ihr erwartet und beschleuniget. Das heißt, man kann den Ablauf des Heilsprozesses Gottes verzögern. Man kann aber auch den Ablauf beschleunigen. Das lehrt die Schrift. Durch Gehorsam kann man die Gnadenzuströme beschleunigen. Und durch Ungehorsam kann man die Gnadenzuströme in dein Leben für dich und in mein Leben für mich verzögern. Wenn ein Mensch in einer Sünde ist, da kann er sofort sagen, Herr, ich habe gesündigt, vergib mir und können Buße tun. Und da werden wir wieder froh. Man kann aber auch ein Jahr lang warten, wie es der David getan hat bei der Bathseba. Und da vertrocknete er innerlich. Da schwemmte er sein Bett mit Tränen. Da lag die Hand Gottes auf ihm. Hat ein Jahr lang gedauert. Ein Jahr lang. Das kann man abkürzen. Wer noch nicht errettet ist heute Abend, meine Freunde, der kann jetzt, wenn er sein Herz Jesus öffnet und sagt, Herr Jesus, wenn so große und gewaltige Dinge vor uns stehen, Herr, dann will ich auf deiner Seite stehen. Ich will mich nicht länger vom Teufel und von der Sünde und von der Fleischeslust und von der Mammon und von der Ehrsucht und von dem Hass und der Bosheit und der Wahnsinn der Welt verführen und betrügen lassen. Herr Jesus, ich will dir gehören. Ich glaube an deinen Sieg auf Golgatha. Ich glaube an die Kraft deiner Auferstehung. Ich glaube an dein vollbrachtes Erlösungswerk, das du auch für mich vollbracht hast, und stelle mich hinein. Ich umklammere dich den Felsen, so kannst du jetzt sagen. Und wer das jetzt so sagt, der kann diesen Raum verlassen nachher als ein erlöster, glückseliger, neuer Mensch. Das habe ich sehr oft erlebt. dass Leute zum ersten Mal in eine christliche Versammlung kamen, aufmerksam zuhören, aus der Wahrheit waren, das Heil erfassten und dabei blieben. Also bitte, noch einmal, ich will die Stelle zu Ende lesen. Wir erwarten aber, nein, so weit sind wir noch nicht, ihr erwartet und beschleunigt, Vers 12, die Ankunft des Tages Gottes. Dessen wegen die Himmel, nicht die Erde, die Himmel, in Feuer aufgeraten, aufgelöst werden, die Elemente im Brande zerschmelzen. Wenn einmal die Elemente zerschmelzen, die Atome zerbrechen und jedes einzelne Atom ist ja eine kleine Wunderwelt mit Elektronen, Ionen und so weiter. Eine Wunderwelt. Die zerbrechen, die zerplatzen, die zerspringen. Da werden Kräfte ausgelöst durch die Spaltung der Atome. Davon wisst ihr alle ein klein wenig. Wenn das mal kommen wird, wenn mal Gott anfängt, Atome und Moleküle zu spalten und Elemente. Ah, ich kann euch sagen, da sind wir längst beim Herrn. Das erleben wir mit. Diese gewaltigen Dinge. Und da werden nicht nur die Menschen auf Erden, sondern alle Himmelswelten, die Lichts- und die Finsternisengel, die Dämonen und die heiligen Engel, die müssen alle noch durch Gerichte hindurch. Und ihre Richter und Zurechtbringer sind wir, die Gemeinde des Leibes Christi. Wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Meine Freunde, das müssen wir sehen. Warum kennen die, die ihn lieben, seine Tage nicht? Lernen wir diese Tage kennen. Ich lese zu Ende. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel, nicht nur einen, sondern viele Himmel. Es gibt ja viele Himmel, ja. Und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dieses erwartet, befleißiget euch ohne Flecken und tadellos vor ihm erfunden zu werden in Frieden. Das ist unsere Einstellung. Das ist unsere Hoffnung. Du machst einmal alles neu. Und deshalb, Herr Jesus, nimm mich, mach mich jetzt schon neu. Nimm mich ganz dir zu eigen. Durchglühe mich mit deiner Liebe. Erfülle mich mit deinem Geist. Gib mir deine heiligen Kräfte. Lass mich erfahren nach dem inwendigen und äußeren Menschen. Lass es mich erleben, wie wunderbar du dich zu denen stellst, die sich völlig auf dich vertrauen. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und wenn wir an ihm glauben und seine Wörter glauben, und unser Herz ihm schenken und den Felsen umklammern, erleben wir ein Wunder nach dem anderen. Ja? Ich könnte euch Wunder erzählen aus den letzten 49 Jahren meines Lebens. Eins nach dem anderen. Ja. Meine Freunde, ich bin am Ende. Wir haben gesehen, die Schrift nennt vier Tage. Erstens den Tag des Menschen. Zweitens den Tag Jesu Christi oder den Tag Christi für seine Gemeinde, der Freudentag, der Ehrentag Jesu und unser Freuden- und Ehrentag. Denn wenn der Bräutigam die Braut nimmt, das ist ja auch ein Freuden- und Ehrentag für beide. Aber dann nimmt das Haupt seine Glieder. Das ist noch mehr. Das ist noch mehr. Ohne Braut kann man leben, aber nicht ohne Leib. Ja. Drittens, der Tag des Herrn. Das ist der Gerichtstag für Israel in den Nationen, über die ganze Erde. Und viertens der Tag Gottes für das Weltenall. Von den höchsten Himmeln bis hinein in die letzten Tiefen. Das sind die Tage nach der Schrift. Brüder, heute leben wir noch im Tag des Menschen. Der Tag Jesu Christi ist nahe, wo er uns heimholt. Dann kommen die Gerichte über die Erde und Israel, oder umgekehrt Israel und die Erde. Und zuletzt, das dauert noch eine Zeit lang, da kommt zunächst das tausendjährige Reich, und das geht auch kaputt, das zerbricht auch. Denn durch die äußeren Segnungen sind die Menschen nicht erneuert. Dann werden Kriege ausbrechen, noch viel gewaltiger als die gewesen sind. Dann wird die Erde zerstört werden durch die Atombomben, durch die göttlichen Atombomben. Und dann kommt der Tag Gottes, in dem die Himmel zerkrachen und zerbersten und zugrunde gehen. Ja, und dann kommen die Zeitalter der Erneuerung, siehe, ich mache das all zu einem unerhörten, bis jetzt noch nicht dagewesenen Kunstwerk. Mache alles neu. Mache alles neu. Gott kann sich es leisten, alles zusammenzuschlagen. Denn er macht einmal alles neu. Viel schöner und herrlicher, als es einmal war. Aber ob wir direkt hineingehen dürfen, so in die Herrlichkeit. oder ob uns Ewigkeiten von Qualen und Grauen und Finsternis und Strafe bevorstehen, das ist unsere Sache. Wer den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben.